Ja, und das habe ich auch wahrgenommen, dass es so, ich sag mal, der Uterus einer Frau jetzt von nationalem Interesse ist in China. Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt
Hallo, ich bin Yang.
Yang. Ich habe Heize Kind verstanden. Was hast du denn gerade gesagt?
Ja, Kind, hast du richtig verstanden? Was ich gesagt habe, das war so ein sehr, sehr bekannter Slogan aus der Familienplanungszeit. Auch eine meiner persönlichen Favorite, das bedeutet, wer reich werden will, so als Hinweis, soll zuerst die Autobahn bauen und weniger Kinder kriegen, dafür mehr Bäume anpflanzen. Also es gibt noch in unterschiedliche Regionen unterschiedliche Varianten. Zum Beispiel, man soll Autobahn aufbauen und weniger Kinder kriegen, dafür mehr Schweine züchten.
Also Autobahn statt Kinder, das ist schon ein krasses Statement, führt uns aber auch zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen über die Familienpolitik in China seit 1949 und wollen auch mal schauen, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Familien oder auf die Gesellschaft heute. Und ich habe schon gerade erwähnt, 1949 wurde ja die Volksrepublik China gegründet und damals noch unter Mao galt das Credo, möglichst viele Kinder zu kriegen. Allerdings ist die Bevölkerung so stark angewachsen, dass man 1979 gesagt hat, Ein-Kind-Politik wird jetzt eingeführt. Das heißt, jede Familie darf nur noch ein Kind bekommen. Und das wurde vor 5 Jahren, 2016, dann erweitert auf die Zwei-Kind-Politik und, ihr habt es vielleicht gehört vor kurzem, auf die Dreikind-Politik im Jahr 2021. Und wir wollen das mal betrachten und schauen, wie hat sich das eigentlich im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt. Und Yang, die Frage, 79 wurde die Ein-Kind-Politik eingeführt. Wie wurde das eigentlich kontrolliert? Wie hat man das darauf geschaut, dass jede Familie nur noch ein Kind kriegen?
Also zuerst mal hat man versucht natürlich so die Geburt ein bisschen zu regulieren und dafür hat man so eine Urkunde, das heißt Familienplanungsservice-Urkunde. Offizieller Name heißt so, aber normale Menschen nennen das eher Geburtserlaubnis. Also das ist so dann verbunden mit zum Beispiel Geburtsversicherung und du kriegst auch entsprechende Service, so wie Beratung und sowas und das ist auch mit der Anmeldung der Kinder verbunden. Und ich glaube, so ohne diese Urkunde wird man nicht überall bei alle Krankenhäusern akzeptiert. Und wenn man so, wenn die Kinder ohne Anmeldung geboren wurden, dann sind sie sozusagen schwarze Kinder und dann kriegt man entsprechende Einschränkungen bei Schulen oder sowas. Und ja, dadurch versucht man diese Geburten zu regulieren. Um zu fördern, dass man nur Einzelkind kriegt, kriegt man natürlich entsprechende Vorteile, wenn man nur ein Kind kriegt. Zum Beispiel dafür gibt es auch eine andere Urkunde, heißt Einzelkind-Eltern-Ehrenurkunde. Also das sollte so eine Ehre sein, wenn du Einzelkind-Eltern bist. Und damit ist auch so ein bisschen Geld Belohnung verbunden, soll man pro Monat zumindest 13 Renminbi kriegen. Also mehr als 2 Euro pro Monat soll man kriegen. Und kriegt man auch eine so einmalige Zuzahlung bei der Rente. Ist vielleicht ein paar hundert Euro. Und ja, das soll die Vorteile sein, damit man nur ein Kind kriegt.
Mit 13 Renminbi kommt man ja nicht so weit, wenn man ein Kind hat. Das wäre hier eine Kugel Eis oder zwei vielleicht. Gelten die 13 Renminbi heute noch oder ist das von 1979?
Das gilt heutzutage nicht mehr, aber das ist in unterschiedlichen Regionen anders. Also wir haben diese Einzelkindpolitik als so staatsweite Politik, aber wie das reguliert wird oder wie jede Region das reguliert, ist so ein bisschen überlassen. Deshalb so die Politik ist auch anders. Vielleicht manche kriegen nur 5, habe ich auch gehört.
Du hast ja eingangs einen Slogan erwähnt. Wurden diese Slogans genutzt, um im Laufe der Jahrzehnte immer wieder für die Ein-Kind-Politik zu werben, zu sensibilisieren oder wie wurden die eingesetzt?
Ja, das kommt darauf an, weil es gibt unterschiedliche Slogans und die haben auch unterschiedliche Funktionen natürlich. Also es hat sich durch die Zeit verändert. Manche hat dazu bedingt, na, das ein bisschen zu werben. Manche dient dazu, ein bisschen so die Leute davon zu erschrecken. Zum Beispiel, was ich gesagt habe, man soll weniger Kinder kriegen und dafür Schweine züchten. Das ist so, um das ein bisschen zu werben. Es gibt auch andere sanfte Slogans, so wie ein Ehepaar, nur ein Kind. Und gibt es auch solche Statuen, habe ich selber auch gesehen. Die sind so sanfte Slogans. Aber ne, als die Politik so strenger geworden ist, gab es auch so mehr Slogans, die ziemlich streng waren. Zum Beispiel, ein Kind mehr bedeutet ein Grab mehr. Oder lieber 10 Gräber mehr als ein Kind mehr. So solche Slogans.
Das ist aber schon ziemlich heftig. Also nicht nur der Vergleich zu Schweinezüchten, sondern auch jetzt mit den Gräbern, das ist ja schon sehr, ja, sehr martialisch.
Genau, weil so insbesondere auf dem Dorf ist so, na, manchmal könnte die Politik ein bisschen unmenschlich sein, dass man vielleicht sehr starke Einschränkungen kriegt, wenn man mehr Kinder kriegen wollte, aber auf dem Dorf, na, will man natürlich mehr Kinder kriegen. Deshalb so manche versucht, von dem Dorf wegzufliehen, um das Kind gebären zu können.
Gut, krass. Aber das sind Slogans von der Partei gewesen?
Also auf dem Dorf gibt es unterschiedliche Organisationen, zum Beispiel Dorfkommission oder sowas. Die sind eher dafür verantwortlich, das zu werben oder sowas. Das war schon ein bisschen so streng und durch die Zeit ist das auch ein bisschen sanfter geworden. Zum Beispiel gibt es auch so wie Mutter Erde ist zu müde, um noch mehr Kinder zu ernähren oder so. Mädchen ist genauso gut wie Junge, so, na, um das zu werben.
Okay.
Und von manchen Slogan sieht man auch so, wie die Maßnahme damals ungefähr war. Zum Beispiel so, ein Kind mehr geboren, ganzes Dorf sterilisieren. Das bedeutet, na, wenn jemand auf dem Dorf ein Kind mehr kriegt, dann werden alle Leute sterilisiert. So ein bisschen, man sieht auch so, wie krass die Politik damals war.
Ja, lass uns mal zu sprechen kommen auf die, ich sag mal, Nachteile oder Konsequenzen und Maßnahmen, die ergriffen wurden, um diese Ein-Kind-Politik einzuhalten. Also, was ich gelesen habe, ist, dass wenn jemand oder wenn ein Elternpaar ein zweites Kind kriegt, dass sie eine Strafe zahlen mussten und dass sie zum Teil auch ihren Arbeitsplatz verloren haben.
Ja, das ist schon richtig. Und eine kurze Frage von mir. Weißt du ungefähr, wie die Geldstrafe war oder ist?
Nee, das weiß ich nicht. Ich habe aber gelesen, dass sie teilweise die Leute in den Ruin gebracht haben. Also sag doch mal, was da so die Spanne war.
Ja, also das ist auch, wie ich eben gesagt habe, jede Region ist das selbst überlassen. So deshalb die Strafe ist auch unterschiedlich. Und das heißt nicht Strafe, das heißt soziale Erziehungskosten. Das könnte 3 bis 10 Mal Jahres Gehaltsdurchschnitt sein. Das ist ein bisschen absurd, wenn man nur sowas redet. Aber ich habe eine Bekannte, der ist ungefähr so meine Alter, der ist ein zweites Kind und damals, er hatte einen Spitznamen, so seine Eltern nannte ihn immer Lao Wan. Lao ist so ein bisschen so alter, ne? Wan ist 10.000. Das bedeutet, damals, als er geboren wurde, die Eltern haben mehr als 10.000 Yuan bezahlt. Und damals 10.000 Yuan war sehr viel, weil damals gab es noch einen Begriff, heißt Familie mit 10.000 Yuan. Das bedeutet sehr reiche Familie. So fast wie Millionär damals. Genau. Deshalb so die Strafe oder Erziehungskosten war sehr viel. Und es gab einen chinesischen Regisseur, der ist so einer der bekanntesten chinesischen Regisseure. Und der hat auch diese olympische Öffnungszeremonie gedreht und er hat mit seiner Frau 3 Kinder ohne Erlaubnis geboren und dafür musste er dann mehr als 7 Millionen Yuan zahlen, weil er die 3 Jahre insgesamt ungefähr 3,5 Millionen verdient hat und dafür muss er 7 Millionen Yuan zahlen, das ist 1 Million Euro für 3 Kinder. Mhm. Schon unfassbar viel, egal ob die Familie reich ist.
Und neben diesen Geldstrafen gab es auch andere Strafen und worüber wir reden, ist ein sehr dunkles Kapitel in der chinesischen Geschichte, das ja auch bis heute nicht aufgearbeitet ist, richtig? Es gab nämlich, wie du vorhin schon auch erwähnt hast, Zwangssterilisation beispielsweise, Zwangsabtreibung. Es wurden auch, ich sag mal, Verhütungsmaßnahmen Frauen zugemutet, auch wenn sie es nicht wollten, wie eine Spirale beispielsweise, die eingesetzt wurde. Und es gab auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen unerlaubte Kinder, die dann nicht im Melderegister waren und dann gar nicht zur Schule gehen konnten beispielsweise. Du hast es vorhin auch erwähnt mit der Krankenversicherung. Und ich habe gelesen, dass die chinesische Regierung sich damit ja gerühmt hat quasi, dass sie in dieser Zeit der Ein-Kind-Politik 400 Millionen Geburten verhindert hat. So, und wenn man sich das so aus unserer Perspektive vorstellt, wenn man sagt, ich rühme mich damit, 400 Millionen Geburten verhindert zu haben, und jetzt merkt man ja die Konsequenzen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, ja auch, dann ist es schon krass irgendwie, wenn ein Staat da so eingreift einfach in die Familienplanung.
Ja, ich finde, 400 Millionen ist natürlich eine riesige Zahl. Und eine Maßnahme, du hast eben auch gesagt, Spiral. Ich finde, das ist auch so ein großes Problem, nämlich damals wurde Spirale eigentlich sehr häufig benutzt. Ich habe eine Recherche gesehen, so damals ungefähr 49% der Frauen haben so Spirale bekommen damals. Und laut dieser Vermutung, es gibt in den laufenden Jahren 26 Millionen Frauen, deren Spirale entfernt werden muss, weil das darf nicht ewig in deinem Körper bleiben. Deshalb so bin ich eigentlich ziemlich froh, dass meine Eltern sowas nicht erlebt haben. Als ich ein Kind war, habe ich noch Kondome gefunden. Darauf stand noch Verhütung von der Gesundheitskommission. Also ich glaube, dann in der Stadt war die Maßnahme eher nach der Geburt der Kinder, kriegt man regelmäßig so Kondome vom Gesundheitsamt oder Gesundheitskommission. Das war schon ziemlich sanft, würde ich sagen. Und bezüglich so Zwangssterilisierung oder Zwangsabtreibung, das ist natürlich so ein bisschen schrecklich, wenn man davon erzählt. Aber falls jemand sich dafür interessiert, ich kann gerne so Literatur oder Film empfehlen. Ich kenne so ein Buch von einem chinesischen Schriftsteller, Mo Yan, der hat im Jahr 2012 diese Nobelpreis für Literatur gewonnen. Und er hat ein Buch, heißt Frösche. In diesem Buch wurde eine Frau beschrieben, die Gugu heißt. Die war mal Frauärztin und hat danach als Hebamme gearbeitet. Und dieses Buch hat über diese Frau erzählt. Und ich habe selber nicht gelesen, aber falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ein Film heißt Dumplings, Delikate Versuchung. Ich kenne diesen Film nicht, aber ich habe selber dieses Buch gelesen. Ich fand das Buch ziemlich spannend geschrieben. Da geht um eine Frau, Mei Yi, die hatte ein Restaurant und die bietet Teigtaschen an mit verjüngender Wirkung. Dann ist rausgekommen, dass die Füllung dieser Teigtaschen aus menschlichen Fötter hergestellt wird. Also dieser Film war so ein bisschen Horrorfilm. Ich kenne den Film nicht, aber das Buch war auf jeden Fall sehr gut geschrieben. Ist eine persönliche Empfehlung von mir.
Jetzt hast du ein Buch und einen Filmtipp gegeben. Wie ist das dann in den Medien aufgegriffen worden, diese Ein-Kind-Politik?
Oh ja, in den Medien, woran ich mich erinnern kann, dass es so 1990 gab es so ein Performance, das habe ich nachträglich geschaut, das war so ein Performance bei dieser Frühlingsfest-Show, also chinesische Neujahrshow. Und eigentlich bei dieser Show wird natürlich jedes Jahr so reflektiert, was in diesem Jahr passiert ist und wie das sein sollte. Und bei diesem Performance, das ging um so ein Ehepaar, das schon 3 Kinder hatte und trotzdem noch ein 4. Kind haben wollte. Und die haben immer sich versteckt und heimlich Kinder geboren und dann die Kinder so benannt mit den Geburtsorten. Während dieses Performance haben die gesagt, na, warum haben wir uns so versteckt? Weil die Kommission wollte alle wertvolle Sachen von uns wegnehmen, weil wir keine Strafe zahlen konnten. Deshalb so müssen sie sich verstecken, um von dieser Strafe wegkommen zu können. Und dann am Ende haben sie sich entschieden, dass so viele Kinder zu kriegen ist falsch. Soll nicht so sein. Und dann haben sie sich entschieden, zurückzukommen und die Strafe zahlen und der Gesundheitskommission versprechen, dass die nie wieder ein weiteres Kind kriegt. Ja, das habe ich auch in den Medien gesehen. Natürlich gibt es noch andere Richtungen, wie man das berichtet hat. Ja, aber diese Performance fand ich irgendwie, das war auch lustig, aber hat auch dargestellt, wie die Stellung dieser Regierung damals war.
Aber ja, auch ein bisschen versteckte Kritik dann mit drin, oder? Also so, dass man auch ein Problem thematisieren kann, aber natürlich am Ende ist dann quasi ein Happy End mit dabei.
Genau, am Ende wird das natürlich positiv dargestellt. Also positiv im Sinne, dass die Strafe zahlen und keine Kinder mehr kriegen.
Kommen wir mal zu einer positiven Sache. Die Ein-Kind-Politik war ja auch löchrig. Es gab ja auch Ausnahmen. Und beispielsweise hast du ja eine Schwester, obwohl ja beide noch in der Phase der Ein-Kind-Politik geboren wurdet. Wie kommt es denn dazu?
Wenn wir davon reden, ich habe mich gestern eigentlich daran erinnert, ich habe noch mit meiner Mutter gesprochen, so als ich ein Kind war, haben wir so in ein Hutong gewohnt, also eine Gasse. Und eine Gasse mit 6 Häusern und so 6 Familien und alle 6 Familien von uns haben mehr als ein Kind. Also 4 davon haben 2 Kinder, 2 davon haben 3 Kinder. Das war auch ein bisschen Tabuthema. Deshalb, obwohl die auch mehr als ein Kind gekriegt haben, meine Eltern haben die nie darauf angesprochen, warum die mehr als ein Kind gekriegt haben. Aber bei uns ist so, wir kommen aus dem Dorf. Und auf dem Dorf darf man mehr als ein Kind bekommen, wenn das erste Kind ein Mädchen ist. Dann haben wir diese Bedingung erfüllt und durfte man mehr als ein Kind bekommen.
Das heißt, es gab halt verschiedene Ausnahmen, beispielsweise erstes Kind beim Mädchen oder auch, sicherlich war das auch von Provinz zu Provinz unterschiedlich.
Genau, zum Beispiel nach und nach, wenn beide Einzelkind sind, dann dürfen die noch ein Kind mehr kriegen durch die Zeit oder auf dem Dorf, wie bei meinem Fall. Oder zum Beispiel, wenn du aus einer Minderheit kommst oder wenn du ausländische Bürgerheit hast und so weiter, ja, dürfen bestimmt Leute mehr als ein Kind kriegen.
Kommen wir mal zu unserer ersten Rubrik, nach langer Zeit mal wieder der Klischeekiller. Wo ich die Frage schon im Kopf habe, fällt mir gerade auf, eigentlich ist es in Deutschland genauso, aber ich frage schon mal die Frage, Jan, warum werden eigentlich alle Kinder in China behandelt wie Prinzen und Prinzessinnen? Es ist ein Einzelkind und 4 Großelternteile fokussieren sich auf dieses einzelne Kind und es wird überschüttet mit Aufmerksamkeit und Geschenken. Das ist in Deutschland natürlich völlig anders, aber jetzt frage ich mal, warum ist denn das in China so?
Ob die chinesischen Kinder alle Prinz oder Prinzessin sind, ich finde, auf der einen Seite, das ist so, na, die werden verwöhnt von 2 Eltern, 4 Großeltern und sowas, die kriegen so unendliche Liebe und sowas. Das stimmt irgendwie, aber auf der anderen Seite, das stimmt gar nicht, weil in China eigentlich die Kinder dürfen ganz viele Sachen nicht machen. Zum Beispiel nicht Zucker essen, nicht draußen spielen. Die müssen so viel Nachhilfekurse besuchen. Deshalb muss ich sagen, im Vergleich zu chinesischen Kindern, die deutschen Kinder sind eigentlich Prinzessin und Prinz.
Und ich glaube nicht nur die deutschen Einzelkinder, weil ich habe ja auch einen Bruder und draußen spielen und Zucker essen, das durften wir und das war wirklich sehr, sehr schön.
Ja, ich finde, deutsche Kinder sind Prinzessin und Prinz im Sinne von, die können sich wirklich durchsetzen. Also wie, was für deutsche Eltern ich kenne, ich finde, die Kinder können alles machen. Nicht nur die Kinder können alles machen, sondern die Kinder können alles nicht machen, solange die nicht machen wollen. Die können keine Gemüse essen, wenn die nicht essen wollen. Die können Cola trinken, Chips fressen, wenn die wollen. Und mein Neffe durfte in seinen ersten 5 Jahren gar kein Schokolade essen.
Oh Gott.
Ja, dann wie heißt das für ein Prinz?
Ja, stimmt. Dann haben die deutschen Kinder das wirklich doch ein bisschen besser. Und wenn ihr mehr über die Schulzeit in China erfahren wollt, dann hört doch mal in unsere Folge. Da haben wir nämlich das auch schon mal thematisiert in der früheren Folge. Wir haben gerade über die Ein-Kind-Politik gesprochen und das hat natürlich Konsequenzen gehabt. Geburtenraten sind gesunken und dadurch ist auch die Gesellschaft gealtert. Und in den letzten 6 Jahren hat die Regierung versucht, dort neue Maßnahmen einzuleiten, um die Geburtenrate wieder zu steigern. Nämlich seit 2016, also 37 Jahre nach der Einführung der Ein-Kind-Politik, wurde die Ein-Kind-Politik wieder abgeschafft und abgelöst von der Zwei-Kind-Politik. Und die Konsequenz daraus war, dass man ein Jahr später, im Jahr 2017, ging die Geburtenkurve wieder nach oben. Sie fiel dann aber wieder steil bergab. Das heißt, es hatte keinen langfristigen oder mittelfristigen Nachhall. Und im Jahr 2019, und vielleicht, Yang, erinnerst du dich daran, da hat die chinesische Postbehörde zum Jahr des Schweins, da sind wir wieder beim Thema Schweine und Kinder, eine Briefmarke herausgegeben, auf der eine Schweinefamilie mit 3 Ferkeln zu sehen waren. Und im Jahr 2019 hat man schon spekuliert, ob vielleicht die Zwei-Kind-Politik jetzt abgelöst wird von der Drei-Kind-Politik. Und das kam dann auch 2 Jahre später, nämlich im Mai 2021 hat die chinesische Regierung bekannt gegeben, dass die Drei-Kind-Politik nun vorhanden ist. Und Jan, kannst du dich noch an die Briefmarken erinnern, an die Schweinefamilie?
Eigentlich gar nicht. Also ich wusste gar nicht, dass sowas passiert ist. Aber wenn wir davon sprechen, ich kenne was anderes. Nämlich so, das war im Jahr 2018, ich glaube so ein Textbuch. Es gibt natürlich immer Cover bei Textbüchern. Und vorher bei dem Textbuch, der Cover war so ein Ehepaar mit einem Mädchen. Also das Ehepaar bringt das Mädchen gerade zur Schule. Und dann ein Jahr später, weil man Zwei-Kind-Politik immer mehr durchführen wollte, und dann es gibt eine andere Auflage dieses Textbuch, und auf dem Cover ist dasselbe Ehepaar mit demselben Mädchen. Bloß die Frau hat noch einen Kinderwagen. Man hat das wirklich analysiert. Diese Cover war sonst wirklich alles genau gleich, mit genauso viele Vögel im Himmel und sowas. Und jetzt sagt man, vielleicht bald kommt eine neue Auflage. Das Ehepaar mit demselben Mädchen, mit dem Kinderwagen, und bloß die Frau ist schwanger.
Ah, okay. Oder was ich jetzt in diesem Sommer massiv gemerkt habe, vielleicht ist ja im Hintergrund ein Trampolin zu sehen und darauf springt ein Kind, denn ich habe das Gefühl, das ist der neue Megatrend irgendwie hier in Köln, Kinder auf Trampolin.
Ja, vielleicht ist das ja ein Motiv. Ich lass dich lieber nicht anfangen mit deiner Hasse gegen Trampolin oder was auf Trampolin springen.
Ja, mir ist aufgefallen, Kinder sind besonders, ich sag mal, energiereich, wenn sie Trampolin springen. Und laut energiereiche Kinder sind ja meist auch immer sehr gut zu hören. Und wenn man dann so auf dem Balkon sitzt mit einem Aperol Spritz und den Feierabend genießen will und dann immer noch um 18 Uhr Kinder sehr intensiv auf Trampolin springen, irritiert mich das ein wenig.
Aber wie die anderen Deutschen sagen, Kinder ohne die geht auch nicht. Also das ja, darf jeder für sich entscheiden. Ne?
Wir haben eben schon über die Geburtenrate gesprochen und du hast ja ein paar Zahlen rausgesucht. Willst du mal kurz das ins Verhältnis setzen? Wie sieht's in China aus und im Rest der Welt?
Ja, gerne. Von der UN aus dem Jahr 2020, Geburtenrate, also Geburten pro Frau aus unterschiedlichen Ländern, das ist bei China 1,69. Eigentlich die offizielle Zahl aus der chinesische Regierung ist noch niedriger aus der 7. Zensus, das ist 1,3, noch niedriger als aus der UN. Aber das ist schon höher als bei dem letzten Zensus. Bei dem 6. Zensus, die Geburtenrate war noch 1,18. Wirklich so ein Land mit der niedrigsten Geburtsrate. Also hier mal als Vergleich, zum Beispiel Japan. Man weiß, dass Japan so eine super veraltete Gesellschaft ist. Die Zahl von Japan aus dem Jahr 2020 ist 1,37. Noch ein bisschen wenig höher als die Zahl laut der chinesischen Regierung. Und Südkorea ist noch schlimmer, ist 1,11. Und das ist genauso wie in China im Zensus 2010.
Ja, also es ist spannend zu sehen, weil man merkt, in Ostasien gibt es dieselben Probleme mit niedriger Geburtenrate. In Deutschland, muss man sagen, sieht es nicht viel besser aus. Da ist sind die Geburten pro Frau bei 1,59, also so ungefähr auch ähnlich. Das Ganze führt natürlich dazu, dass die Gesellschaft irgendwann schrumpft und auch älter wird. Und das hat auch der Zensus ergeben, von dem du gerade gesprochen hast, der jetzt im Jahr 2021 herausgekommen ist, woran man merkt, dass die chinesische Regierung da auch gerade versucht gegenzusteuern, weil das doch schon alarmierend ist. Und mit diesem Wort alarmierend wird auch die chinesische Regierung zitiert. Und diese Volkszählung hat ergeben, dass es offiziell 1,4 Milliarden Chinesen gibt. Damit ist es das bevölkerungsreichste Land der Welt. Es gibt aber auch da Forscher, die sagen, diese 1,4 Milliarden, vielleicht stimmen die gar nicht mehr so.
Man findet das schon ein bisschen merkwürdig. Gibt es viele so Bedenken aus der Gesellschaft, warum der Zensus ein paar Mal verschoben wurde?
Ja, also gab es viele Spekulationen drum. Was der Zensus aber auch ergeben hat, dass die Bevölkerung in den vergangenen Jahren nur noch um 0,53% gewachsen ist. Und das heißt, man kommt jetzt durch die niedrige Geburtenrate zu so einem Turning Point. Das heißt, die chinesische Bevölkerung droht zu schrumpfen oder schrumpft vielleicht ja schon und somit auch zu überaltern. Und die Geburtenrate ist im Vergleich von 2019 zu 2020 um 15% gefallen, was die amtliche Zahl ist und was schon deutlicher Verlust ist. Und was der Zensus auch ergeben hat, ist, dass jeder fünfte Chinese über 60 Jahre alt ist, also rund 264 Millionen Menschen. Und das natürlich ansteigt in den nächsten Jahren, weil einfach die Bevölkerungsgruppe im arbeitsfähigen Alter immer weiter schrumpft.
Also aber laut der offiziellen Zahl gibt es auch was Positives, nämlich nach der Durchführung der Zwei-Kind-Politik wurde 10 Millionen mehr zweiter Kinder geboren. Dann vielleicht hat diese Zwei-Kind-Politik schon was gebracht.
Ja, also mal schauen, ob jetzt mit der Dreikindpolitik, ob es da vielleicht die Familien, die ein zweites Kind haben, noch ein drittes haben wollen. Wir wollen mal auf die Gründe schauen, warum ist die Geburtenrate so niedrig, obwohl in den vergangenen 5 Jahren ja die Zwei- und jetzt die Dreikindpolitik eingeführt wurde. Ein Grund ist, dass das Bildungsniveau gestiegen ist und dadurch auch Frauen und auch Männer eher Karriere machen wollen oder eher ihren individuellen Lebensweg gestalten wollen. Das gleiche Phänomen sieht man ja auch in Westeuropa, so dass man da eigenständiger ist und die Geburt sich nach hinten verlagert oder man sich bewusst für kein Kind entscheidet. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass die Mietpreise extrem hoch sind in China und dass Kindergärten viel Geld kosten, wenig staatlich subventioniert werden und dass es einen enormen Kampf gibt, immer um die besten Plätze an den besten Schulen oder Universitäten. Und das natürlich, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, man gibt Nachhilfeunterricht, ne, man will Privatunterricht für die Kinder realisieren. Das alles sind Kosten, die immer on top kommen, wenn man sich für ein Kind entscheidet, weil man natürlich den bestmöglichen Lebensweg für dieses Kind haben möchte. Und eine Belastung, die ich noch gesehen habe, ist, dass man natürlich als Kinder auf seine Eltern fliegen muss. Und wenn man als Paar zu zweit ist, muss man 4 ältere Leute pflegen und gleichzeitig sich noch für ein Kind entscheiden. Und das sind alles so Faktoren, Kosten, aber auch die Pflege der Eltern, die damit reinspielen, warum sich immer weniger Chinesen und Chinesinnen gegen ein Kind entscheiden. Merkst du das auch so in deinem Freundeskreis, dass es die Entscheidung später fällt für ein Kind?
Ja, ich finde schon, dass die Entscheidung sehr viel später fällt, weil ich bin jetzt in meiner Ende der 20er und eigentlich in meinem Alter soll man jetzt schon Kind haben. Ich bin früher in die Schule gegangen, meine Mitschüler und Kommilitonen sind meistens 2 Jahre älter als ich. Und die meisten haben noch keine Kinder bekommen. Deshalb so jetzt die Geburten haben sich schon sehr viel verspätet. So warum das so ist, ist, dass die Menschen nicht mehr so früh Kinder kriegen wollen. Nach der Veröffentlichung der Dreikind-Politik hat so eine chinesische Medien Xinhua Net so eine Umfrage gemacht und Titel war so: Dreikind-Politik kommt gleich. Bist du bereit? Es gab 4 Optionen bei dieser Umfrage, nämlich: Ich bin bereit, kann kaum warten. 2, ja, ist schon bei meinem Kalender eingetragen. Und 3, habe mich noch nicht entschieden. Es gibt viel zu überlegen. Und 4, komm gar nicht in Frage. Und insgesamt 26.000 Leute haben bei dieser Umfrage mitgemacht und 24.000 haben kaum gar nicht in die Frage gewählt.
Oh, okay.
Und nach kurzem wurde diese Umfrage gelöscht. Deshalb so, man sieht schon, dass die Leute sehr wenige Lust bei Kinder haben. Also nicht Lust, sondern wegen Stress oder sowas, was du eben gesagt hast. An der anderen Seite, warum so immer weniger Kinder geboren wurde, laut einem Report von Nationaler Gesundheitskommission, das ist nämlich, es gibt immer weniger Frauen im Geburtsalter. Also laut ihrer Zahl, es gibt pro Jahr durchschnittlich 3,4 Millionen weniger Frauen im Geburtsalter. Deshalb so natürlich werden weniger Kinder geboren. Und auch so zum Beispiel mit Familie, die Leute wollen nicht mehr heiraten oder sowas. Und in China ist Ehe stark mit Kindern verbunden. Man kriegt kein Kinder vor dem Ehe, weil das ist ein bisschen illegal. Hat man ein Problem mit der Anmeldung.
Du bist ja Onkel. Das heißt, wie war das denn bei deiner Schwester eigentlich, als sie deinen Neffen geboren hat? Gab es da Kindergeld? Hatten die beiden, also sie und ihr Mann, Elternzeit? Hat sie, hier in Deutschland ist es ja so, dass man Mutterschutz hat und dann bis zu einem Jahr als Mutter dann auch zu Hause bleiben kann mit dem Kind. Wie ist das bei deiner Schwester gewesen?
Tja, eigentlich meine Familie war ganz positiv überrascht. Also meine Mutter war zumindest sehr, sehr zufrieden, weil meine Schwester hatte Elternzeit bekommen, vielleicht ein halbes Jahr, und laut meiner Mutter hat sie noch mehr Geld bekommen als ihr Gehalt. Aber das Ding ist, in China, das variiert sich immer ein bisschen. Das kommt darauf an, was für eine Region du bist oder bei was für einem Arbeitgeber du bist. Also, ich habe eben was vergessen mit Ein-Kind-Politik, was für einen Vorteil man kriegt, wenn man nur ein Kind kriegt. Nämlich, wenn man laut Regelung der Familienplanung Kinder bekommen hat, kriegt man 80 Tage mehr Elternzeit als sonst. Und aber durchschnittlich kriegt man schon so ein halbes Jahr so Elternzeit. Und die Väter kriegen 15 Tage als so Begleitungsurlaub. Aber ich frage mich, wie viele Leute das in Anspruch nehmen. Eigentlich ganz wenig.
Es scheint ja auch so, dass es in den verschiedenen Provinzen auch unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten gibt oder Maßnahmen für werdende Eltern, habe ich gesehen. Also Steuervergünstigungen, Zuschüsse für Babynahrung, Mieten sind reduziert, Bildungskosten werden unterstützt. Es gibt aber noch keine landesweite Regelung, sondern das wird jetzt noch von Provinz zu Provinz gemacht. Also da gibt es ja auch schon verschiedene Bemühungen. Was du eben erzählt hast von deiner Schwester, scheint es ja dann auch in der Hebei-Provinz dann schon ein paar Maßnahmen zu geben, um Eltern zu unterstützen.
Ja, das schon. Also ich muss sagen, meine Schwester, die hat schon Glück gehabt, aber nicht jeder hat dieses Glück oder nicht jede Region unterstützt Geburten so intensiv, und deshalb so, es gibt immer weniger Leute, die Kinder kriegen wollen, insbesondere die Frauen, weil so die Frauen auch selber Karriere machen wollen, und laut einer Statistik, es gibt 35% Frauen, die nach der Geburt weniger Geld als vorher bekommen. Und davon kriegen 43% der Frauen weniger als die Hälfte.
Oh.
Das ist schon krass.
Das sind schon heftige Zahlen. In Deutschland ist es ja, gibt's ja auch das Phänomen, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Egal ob mit Kind oder ohne, aber auch die Karrierechancen von Frauen mit Kind sind ja im Schnitt geringer als von Männern. Und jetzt gerade auch in der Pandemie hat man ja gezeigt, dass wo es um Kinderbetreuung zu Hause ging, weil die Schulen oder Kitas nicht offen hatten, haben das überwiegend die Frauen erledigt. Und das ist natürlich etwas, was man auch in Deutschland nicht als moderne Gesellschaft bezeichnen würde, wenn die Frau immer bei der Kinderbetreuung alles übernehmen muss.
Ja, deshalb frage ich mich eigentlich, warum die chinesische Frauen nach der Geburt weniger Geld kriegen. Weil in Deutschland, na, viele Frauen arbeiten dann reduziert nach der Geburt. Aber in China, die Frauen haben nur mal Elternzeit und dann die arbeiten wieder vollzeitig. Und eher die Großeltern, die kümmern sich um die, na, Enkelin. Deshalb, ich frage mich, die Frauen, die müssen zwar Kinder gebären, aber sonst, die arbeiten immer normal wie Männer. Deshalb, ich frage mich, warum die so große Nachteile bekommen.
Wäre eigentlich auch eine Aufgabe, das staatlich zu steuern, viel stärker, so wie das hier ja auch versucht wird. Gibt es denn aus deiner Erfahrung noch, ja, leider weitere Nachteile für Frauen, wenn die Kinder haben oder Kinder planen?
Ja, es gibt schon weitere Nachteile. Das ist nämlich, ich finde, man kriegt diese Nachteile, weil keine richtige Gesetz gibt, um Frauen zu schützen. Weil ich glaube, ist das so, in Deutschland ist eigentlich verboten, nach Kinderwunsch und sowas zu fragen?
Absolut, ja, das macht man, darf man hier nicht im Vorstellungsgespräch.
Okay, das ist dann der Unterschied, weil ich habe von einer chinesischen Zeitung, also China Financial Daily, gelesen, dass es so mehr als 55% der Frauen haben während des Vorstellungsgesprächs Fragen bekommen, nämlich wie ist ihr Plan bezüglich einer Ehe oder Kinder und sowas. Eigentlich, ich frage mich, ob 55% stimmt, weil laut meiner Vermutung wird jeder gefragt. Und vorher bei Ein-Kind-Politik, man kriegt diese Frage nur einmal. Wenn du schon Mutter bist, dann fühlst du dich befreit. Dann kannst du bei Vorstellungsgespräch sagen, ich habe schon ein Kind, machen Sie sich keine Sorge. Und jetzt, selbst wenn du schon ein Kind bekommst, wirst du immer noch gefragt, planen Sie noch ein zweites oder ein drittes Kind zu haben? Deshalb so viele Arbeitgeber tendieren eher danach Männer anzustellen statt Frauen, weil die Frauen ausfallen müssen. Und ich habe selber noch einmal beim Internet eine krasse Geschichte gelesen. Eine Frau meinte, die wurde bei Vorstellungsgespräch gefragt, ob die Kinder kriegen wollte, und die hat gesagt, nee, das kommt bei mir gar nicht in die Frage, weil ich habe einmal eine Krankheit gehabt und mein Uterus wurde entfernt. Und die dachte, das ist doch die perfekte Antwort. Die hat so gesagt und meinte, deshalb, ich möchte mich nur auf meine Karriere fokussieren. Und Überstunden und sowas ist gar kein Problem. Na, sie hat so versucht, so darzustellen, und dann wurde sie abgelehnt, und sie hat danach gefragt, und die HR hat gesagt, die hat sich Sorge gemacht, weil sie nie Mutter werden könnte, dann vielleicht von der Mentalität, die ist ein bisschen negativ.
Einen Aspekt möchte ich noch mit anbringen, den wir schon mal in unserer Folge thematisiert haben, wo es ums Thema Dating ging. Es ist ja so, dass die Ein-Kind-Politik auch dazu geführt hat, dass es deutlich mehr Männer als Frauen in China gibt, nämlich 30 bis 40 Millionen mehr Chinesen als Chinesinnen. Und die suchen natürlich auch eine Partnerin, wollen eine Familie gründen. Und das ist dann schwierig, Chinesinnen zu finden. Und ich habe gelesen, man nennt diese Männer dann auch Zweige ohne Blätter. Was ja, ich sag mal, sprachlich sehr schön klingt, aber ja auch zur Folge hat, dass der übersetzt, dass der Familienstammbaum nicht weitergeführt wird.
Ja, das stimmt eigentlich so. Und eigentlich Singles Day heißt Tag der Äste ohne Blätter.
Tja, klingt lyrisch ganz schön, aber die Bedeutung ist dann doch eher nicht so schön.
Aber das ist nur nicht so schön. Es gibt noch andere Begriffe wie übrige Frauen oder übrige Männer. Das klingt schon fast, ja.
Klingt leider sehr abwertend, absolut. Ja. Was heißt das jetzt für China? Grob zusammengefasst, alternde Bevölkerung, führt dazu, dass es irgendwann auch eine höhere Belastung der Sozialsysteme gibt. Und es gibt so das geflügelte Wort, China wird alt, bevor es reich wird. Was natürlich konträr ist zu den Zielen, die sich die Partei und das Land gegeben hat, zur weltgrößten Wirtschaftsmacht zu werden. Von der Bevölkerung her wird wohl Indien in den nächsten Jahren China einholen. Und ob China mit der gesellschaftlichen Entwicklung, so wie sie ist, dann auch die USA einholen kann als größte Volkswirtschaft, ist auch noch nicht ganz konkret, ob das so weitergeht und ob das gelingen wird. Und wir wollen auch mal schauen, die Dreikindpolitik wurde ja jetzt angekündigt. Was kommt jetzt danach noch? Weil da sind sich viele Experten einig. Nur zu sagen, wir lassen die Dreikindpolitik zu, hilft jetzt nicht, um alle Probleme zu lösen. Die Frage ist auch, warum wird eigentlich nicht gleich die Kindpolitik aufgelöst? Und man sagt, jeder kann so viele Kinder haben, wie man möchte. Da besteht dann wohl die Gefahr, dass es dann zu einem Wohlstandsgefälle zwischen Stadt und Land kommt, weil in der Stadt gibt es im Schnitt weniger Kinder als auf dem Land pro Frau. Und dass die Tendenz wird wohl vermutet, dass man auf dem Land eher mehr Kinder haben möchte als in der Stadt und so die Landbevölkerung ja jetzt schon im Vergleich zur Stadtbevölkerung ärmer ist und so eher die ärmeren Bevölkerungsgruppen dann mehr Kinder kriegen würden als die reicheren. Und was die Partei auch noch angekündigt hat, aber sehr unkonkret angekündigt hat, dass es Mutterschaftsurlaub geben soll, eine Mutterschaftsversicherung, dass man auch nochmal guckt auf die Wohnpolitik, wie man die verändern kann und auch die unterstützenden Maßnahmen für Frauen. Aber auch das Thema Renteneintrittsalter soll erhöht werden. Das ist wohl ein ganz heikles Thema in China, habe ich gelesen, weil es schon sehr lange besteht, dass Frauen mit 50, 55 in Rente gehen und Männer mit 60. Und da soll jetzt wohl das erste Mal dran gegangen werden.
Genau, also gerade ist das sehr gehypt über diese verspätete Rente. Aber ich glaube, das wird so eingeführt, egal ob man das will, weil das ist auch nötig, weil China ist wirklich das Land mit dem frühesten Rentenalter. Aber ich finde momentan eigentlich, warum die Leute gar kein Kinder wollen und was die Regierung da beitragen kann, ist nämlich Wohnung. Weil so anders als in Deutschland, in China muss man Immobilien kaufen. Und viele haben schon gesagt, ja, wenn die Preise der Wohnungen um 50% sinken, dann würde ich schon ein Kind mehr kriegen. Und deshalb so, vielleicht muss die Politik da auch ein bisschen sich orientieren. Aber so von den Leuten, die gar kein Kind mehr kriegen wollen, manche haben gesagt, oh, Überraschung, die Regierung hat gesagt, ihr dürft ab jetzt 3 Kinder kriegen. Frage ist, ich kaufe kein Maserati, nicht weil Maserati limitiert ist, sondern dass ich mir das nicht leisten kann.
Ja, und das habe ich auch wahrgenommen, dass es so, ich sag mal, der Uterus einer Frau jetzt von nationalem Interesse ist in China, aber eigentlich die Probleme nicht gelöst werden, sondern abgewälzt werden auf die Familie und die Frauen. Das heißt, mit den jetzigen Maßnahmen werden eigentlich Frauen wieder alleine gelassen mit dem Problem und die unterstützenden Maßnahmen, die fehlen noch. Und ich finde, auch hier sieht man wieder eine Parallelität zu Deutschland, denn auch hier haben wir ja dieselben Probleme. Niedrige Geburtenrate, Wohnkosten steigen, viele sagen, sie können sich ein Kind oder ein zweites Kind nicht leisten oder sie möchten sehr ihren individualistischen Lebensstil so weiterführen, eher eine Karriere machen, was ja alles legitim ist. Und man sieht, dass in China aufgrund der Transformation der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten ja ähnliche Probleme auftauchen, ähnliche Bedürfnisse der Bevölkerung, was ganz spannend ist, wie es dann gelöst wird. In Japan und Südkorea sieht es ja genauso aus. Was auch noch ein interessanter Aspekt war, ist, dass die Führung dann gleichzeitig betont hat, dass junge Menschen hinsichtlich Ehe und Familie doch mehr konservative Werte hervorheben sollen und sich daran orientieren sollen, wortwörtlich, dass traditionelle Tugenden der kindlichen Frömmigkeit und des Respekts gegenüber den Älteren mehr gefördert sein werden sollen. Was ja heißt, man geht eigentlich gesellschaftlich wieder zurück in eine konservative Gesellschaft. Mann und Frau, Ehe gleich Kind. Das wäre es ja eigentlich.
Ja, genau, weil so eigentlich aus einer sehr konservativen Perspektive, das ist so, warum wollen die Leute nicht mehr Kinder kriegen, das liegt an die Frauen. Und warum? Weil die Frauen zu gut ausgebildet sind, deshalb wollen die Karriere machen, statt Mütter werden. Und deshalb aus der Sicht der konservativen Menschen, die finden, Lösung ist, wieder die traditionelle Moral reinbringen, dass die Frauen sich um die Familie kümmern. Und ich glaube, vor 2, 3 Jahren ungefähr gab es ein Kampagnen, hieß Frauen zurück zur Familie. Frag mich, wie viel das gebracht hat, weil irgendwie daraus ist auch nichts geworden. Aber damals wirklich auch Prominentinnen haben mitgemacht.
Ja, ich persönlich glaube nicht, dass man mit dem Zurückschrauben in frühere Jahrzehnte irgendwelche Probleme lösen kann, sondern diese Freiheiten, die ja auch die chinesische Gesellschaft durch den Wohlstand jetzt genießt, die kann man ja nicht einfach abschalten. Und gerade diese individuelle Freiheiten, die man hat, dann auch so auszuleben, wie man möchte. Da bin ich mal gespannt, ob das der Verweis auf konservative Werte dazu höheren Geburtenraten führt. Ich würde es bezweifeln. Um das Thema mal abzuschließen, du hast ja viele Freunde, die in China sind. Was denkst du dann, was wäre für die ein Anreiz, um Kinder zu kriegen oder sich für eine Familie zu entscheiden?
Also bevor ich diese Frage antworte, ich möchte erstmal so gegen dich ein bisschen sprechen, weil du warst...
Das ist aber neu.
Ja, sonst bin ich doch ein Zustimmer.
Ja, absolut.
Ja, du hast gesagt, wie viel diese eine Art alte, traditionelle Meinungen bringen werden. Ich bin eigentlich ein bisschen positiv. Also nicht nur mit dieser traditionellen Kultur, sondern ich finde, man wird das irgendwie schon machen. Du hast mich eben gefragt, wie meine Freunde entscheiden würden bezüglich Familien und Kinder. Ich würde sagen, die würden entscheiden, wenn die alt genug sind. Also ich bin immer noch der Meinung, in China sagt man, man macht genau die Dinge an dem entsprechenden Alter. Nämlich so, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, musst du Kinder kriegen, Familie gründen und sowas. Ich finde, das ist bei uns immer noch so. Bloß diese entsprechendes Alter hat sich ein bisschen verzögert. Deshalb so, na, die meisten meiner Freunde sind noch nicht 30. Ich finde, wenn die 30 sind, Anfang 30, Mitte 30, die werden schon Kinder haben und Kinder.
Also wieder ähnlich wie in Deutschland, es verlagert sich einfach nur nach hinten dann die Familiengründung.
Genau.
Damit schließen wir dann auch das Thema Familienpolitik an und kommen aber zum Abschluss nochmal zum Wörterbuch.
So, beim Wörterbuch haben wir heute auch passende Wörter dabei. Das erste Wort ist Baby. Auf Chinesisch klingt das eigentlich ganz ähnlich. Heißt Baobei. Baobei. Also kann man auch sagen Baobao. Ich finde, das ist ein bisschen einfacher. Kann man nicht nur für Baby nutzen, sondern auch in einer Beziehung als Schatz. Baobei oder Baobao. Ja. Zweites Wort ist Kind. Das ist Heize. Heize. Also wenn ein Baby, wenn ein Baobao größer wird, wird das Baby Heize.
Können Sie noch mal sagen, was heißt Kind auf dem Trampolin? Entschuldige. Lautes Kind auf dem Trampolin. Kannst du den Satz einmal auf Chinesisch sagen? Ich glaube, den wendet man dann doch häufiger an, wenn man dort ist.
Also, ich sag das lieber auf Deutsch. Solche Kinder heißen, die sollen lieber nicht in der Nähe von dir bleiben. Und das drittes Wort oder drittes und viertes Wort ist einmal Mädchen, heißt Nü Hai. Nü ist dann weiblich. Nü Hai, also weibliches Kind, ist Mädchen. Und neben Nü Hai, neben Mädchen, gibt es noch Junge. Das ist Nan Hai. Nan Hai. Nan ist männlich, also männliches Kind. Nan Hai. Das war eben unsere heutige Folge über King-Politik in China. Wenn ihr mehr davon erfahren möchtet oder wenn ihr eure Gedanken teilen möchtet, schreibt uns gerne auf Instagram china-podcast.
Und wenn dir diese Ausgabe von Süßsauer, der China-Podcast, gefallen hat, dann empfehle ihn doch bitte deinen Freunden oder deiner Familie weiter. Hinterlasse uns auch gerne positive Bewertungen auf dem Player, auf dem du gerade diesen Podcast hörst. Und weitere Informationen und Links findest du wie immer bei uns in den Shownotes. Eine neue Folge kriegst du immer am letzten Wochenende im Monat. Wir freuen uns, wenn du auch wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.